Man hört Orgelklänge, weil hier auch Orgeln ausprobiert werden. Es gibt ja hier alles, was man braucht, um Kirchen und Klöster auszustatten und auch, was man so für das christliche Leben im Alltag braucht. Man kann aber nicht nur hören, sondern man kann auch riechen, zum Beispiel, wenn man am Stand von Pater Benedikt, dem berühmten Kräuterpfarrer aus Österreich, vorbeikommt. Oder man kann Kerzenduft riechen, alle möglichen Wohlgerüche erfüllen hier die Luft. Und man kann schöne Sachen sehen, prächtige Kelche und Gewänder, eben alles, was man so in der Kirche braucht. Und neben diesem ganzen Angebot an Ausstellern haben wir hier auf der Bühne der Gloria, die wir Kirchplatz nennen, ein Begleitprogramm mit tollen Gästen und aktuellen und interessanten Themen. Und mit einem beginnen wir jetzt, nämlich passend zur Jahreszeit, mit dem Thema Fasten, ein Frühjahrsputz für Leib und Seele. Und wir haben wirklich Fachleute für alles hier, für den Leib und für die Seele. Um mit der Seele zu beginnen, begrüße ich ganz herzlich Frau Professor Dr. Elisabeth Lukas, eine der bekanntesten, um nur weniges zu sagen, eine der bekanntesten Psychologinnen deutscher Sprache, bekannt in der ganzen Welt. Sie haben an ungefähr 50 Universitäten gesprochen. Zum Teil hatten Sie auch längere Lehraufträge dort. Sie haben schon unzählige Bücher geschrieben und es kommen jedes Jahr, man bleibt kaum auf dem neuesten Stand, weil jedes Jahr kommen 3 oder 4, glaube ich, gefühlt neue Bücher hinzu. Sie sind die berühmteste Schülerin und die eigentliche Nachfolgerin des großen Professor Viktor Frankl, des Erfinders der Logotherapie, und werden uns nachher etwas erzählen zu den geistlichen Aspekten des Fastens, zu den psychischen Aspekten des Fastens. Und bei den Geistlichen bin ich schon bei unserem nächsten Gast, Pater Kilian Müller von Kloster Heiligenkreuz. Das liegt im Wienerwald in Österreich. Zurzeit sind Sie aber gar nicht da, sondern an der bekannten Kirche St. Peter in München, am Alten Peter, weil Sie gerade, glaube ich, Ihre Doktorarbeit in München schreiben.
Genau. Pater Kilian. Dort in München, eben an der LMU und ja auch pastoral im Einsatz am Alten Peter in München.
Genau. Und Sie werden uns nachher etwas zu den geistlichen Aspekten des Fastens sagen. Arndt Brümmer ist bei uns. Sie sind vielen natürlich bekannt als Chefredakteur der Zeitschrift Chrismon und deshalb so bekannt, weil diese Zeitschrift ja ungeheuer viele Leser hat. Sie erreicht über 1 Million, weil sie beigelegt wird auch allen großen, wichtigen deutschen Tageszeitungen jeden Monat. Und heute sind Sie aber hier in einer besonderen Eigenschaft, denn Sie sind auch Geschäftsführer der Aktion 7 Wochen ohne, zu der Sie uns nachher noch etwas sagen werden, eine der großen evangelischen Fastenaktionen. Und schließlich ist bei uns, ich habe Sie schon kurz angesprochen, der berühmte Kräuterpfarrer. Jeder Österreicher, der uns jetzt zuschaut, weiß natürlich, wer das ist, Benedikt Felsinger. Die korrekte Anrede ist Herr Benedikt. Wir haben gesagt, wir müssen das gleich sagen, sonst denken die Zuschauer, der weiß nicht, der Moderator, wie man einen Pater anspricht. Aber als Prämonstratenser, Chorherr, der Sie sind, haben Sie also diese Anrede Herr mit dem Ordensnamen Benedikt. Und in Österreich kennt Sie jedes Kind, weil Sie eine tägliche Kolumne haben in der Kronenzeitung. Und was man hier meistens gar nicht weiß, die Kronenzeitung, das ist überhaupt die am weitesten verbreitete Zeitung Europas auf ein Land bezogen. Also fast jeder dritte Österreicher liest jeden Tag diese Zeitung. Und Sie machen nicht nur das, Sie haben ein großes Zentrum, das Kräuterpfarrer Weidinger Zentrum. Und das heißt so, weil Ihr ebenfalls berühmter Vorgänger, der dieses sozusagen Amt des Kräuterpfarrers begründet hat, das war der Kräuterpfarrer Weidinger. Und Sie versammeln da und sammeln auch alles, was es so gibt an Heilkräuterwissen. Und da sind wir schon beim leiblichen Aspekt des Fastens, den eigentlich die meisten Menschen als erstes mit dem Fasten verbinden. Und da ist etwas Hochaktuelles erschienen in der Zeitschrift GEO. Das ist ja eine populärwissenschaftliche Zeitschrift. Und diese GEO hat in ihrer aktuellen Ausgabe den leiblichen Aspekten des Fastens die Titelgeschichte gewidmet. Und die Überschrift heißt dort: Warum kluger Verzicht die beste Medizin ist. Und dann heißt es in dem Artikel: Die Forscher seien verblüfft, sie stellen verblüfft fest, welch starke Effekte systematischer Verzicht auf unseren Körper hat und wie segensreich er auf den Verlauf von Krankheiten wirkt. Das Fasten stoße im Körper heilsame Prozesse an. Herr Benedikt, können Sie das bestätigen?
Ein herzliches Grüß Gott allen, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich kann das bestätigen. Möchte hinzufügen, dass wahrscheinlich die Zeitschrift GEO das nicht erfunden hat. Es hat es bemerkt, dass das da ist. Und der Körper selber gibt dieses Fasten ja vor. Wenn Krankheitsprozesse eintreten, dann stellt der Körper ja automatisch auf Fasten ein. Also das kann ja jede Frau, jeder Mann an sich selbst beobachten bei einer ganz normalen Grippeinfektion zum Beispiel, dass der Appetit abnimmt und dass der Körper fastet. Also es liegt bei mir jetzt Gott sei Dank schon länger zurück, dass ich eine Grippeinfektion durchleben musste. Aber da stellt der Körper automatisch auf Fasten ein. Und das ist einmal der erste wichtige Zugang von der Naturheilkunde, einmal ohnehin das zur Geltung bringen, was da ist, von physischer Natur her, beziehungsweise von Naturgegebenheiten. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dieses Stichwort Entschlacken zum Beispiel bedeutet ja nur eben einen Ballast einmal abwerfen, etwas hinter sich lassen, um offen zu werden für Neues.
Nun wird ja das Fasten, was das Leibliche angeht, oft gleichgesetzt mit dem Verzicht auf Fleisch. Wie ist das denn aus medizinischer Sicht zu sehen? Gilt das eigentlich noch für die Kirche, für das Fasten, das die Kirche empfiehlt, dass man vor allem auf Fleisch verzichten soll?
Ja und nein. Das Ja ist, dass der Fleischverzicht für die Gesundheit auf jeden Fall förderlich ist. Aus diesem Aspekt her, wenn von Fasten die Rede ist, dann merke ich sehr oft, dass Leute damit einen Hochleistungssport betreiben und dagegen verwehre ich mich. Ja? Wenn man Fasten isoliert stellt, ja, oder Fasten zur Religion macht, ja. Und von daher halte ich es eher mit den guten alten Ärzten, beziehungsweise auch mit den wirklich bewährten geistlichen Führern und Seelsorgern, die immer wieder für einen Weg der Mitte plädieren, und sagen, alles zu seiner Zeit, ja, nicht total verzichten, aber natürlich ist ganz klar, dass ich gerade zu den kirchlichen gebotenen Zeiten auf jeden Fall auf das Fleisch verzichten soll, weil ich da ganz Konkretes auch habe, um meinen seelischen Vollzug auch zu bekunden, der gleichzeitig meinem Körper gut tut. Aber wie gesagt, ja, einen Weg der Mitte, nicht das Fasten allein zur Religion zu erheben, das finde ich sehr schlecht.
Ja, die GEO, die zitiert ja auch Wissenschaftler natürlich, hat die Studien zusammengetragen und die sagen genau, was Sie sagen, also nicht total verzichten, sondern eigentlich den besten Effekt hat es, wenn man von allem weniger isst. Und da können ja vielleicht auch die Heilkräuter helfen. Genau. Sie forschen ja auf diesem Gebiet und bieten vieles an Tees und so weiter. Können die Heilkräuter denn den Körper wirksam unterstützen beim Fasten?
Natürlich, also auf ideale Weise greifen die Heilkräuter in diesen pädagogischen Prozess, den man sich selbst auferlegt, ein. Und es gibt zum Beispiel die Topinambur-Knolle hilft mit, dass das Hungergefühl ein wenig reduziert wird, wenn ich mich damit auseinandersetze. Oder das Fasten ist ja auch dafür da, um meinen Gaumen zu erziehen, um einmal neu schmecken zu lernen. Und da sind die Kräuter wie Löwenzahn, die Bitterstoffe enthalten, ganz, ganz wichtig. Ja, wenn ich verzichte und zum Beispiel jetzt ganz ein wirklich auf österreichisch watschen einfaches Beispiel, der Löwenzahn, ja, der Gaumen darf einfach ruhig etwas Bitteres schmecken, denn das Bittere hat ja den positiven Effekt, dass es zusammenzieht. Ja, beißen Sie einmal in eine Zitrone rein, dann werden Sie es schon sehen. Ja, ich hoffe, Sie verstehen mich, wenn ich so spreche. Also dieses Zusammenziehende ist ja echt immer verjüngend, ist immer aktivierend, wirkt sich auf den ganzen auf die ganze Zellstruktur im Körper aus. Ja? Und ich kann beim Fasten mit den Heilkräutern meinen Gaumen neu erziehen und merken, wie gut das tut, wenn ich die verschiedenen Kräuter wie Löwenzahn, Brennnessel, Birkenblätter, ja, mit Gerbstoffen, Gänseblümchen. Also das ist ja alles auch gut und Sie können es ja auch mit den Tests, die der Kräuterpfarrer mitgebracht hat, dann austesten.
Ja, Sie haben ja einen wunderbaren Stand schon aufgebaut. Bevor man ihn sieht, riecht man ihn schon. Und es sind sehr angenehme Gerüche, die von da kommen. Und wer noch mehr wissen will darüber, wie die Kräuter da helfen können, der kann ja auch eines ihrer Bücher erwerben. Es gibt eines für Leib und Seele, Tipps vom Kräuterpfarrer. Und da haben Sie ganz viel auch an Rezepten, dass man auch solche Tees vielleicht selbst herstellen kann. Wir haben ja auch am Samstag hier auf der Gloria noch ein Gespräch zu zweit, aber unter Anteilnahme der Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und auch der Zuschauer von EWTN natürlich, wo wir dann noch Gesundheitstipps vom Kräuterpfarrer geben, wie Sie das ja auch in Ihrem Zentrum tun. Nun haben die Wissenschaftler als ganz neue Erkenntnis eben festgestellt, dass diese Art zu fasten, wie Sie sie auch empfehlen und wie es die Kirche seit jeher tut, dass das eigentlich dem Menschen förderlich ist. Das ist doch interessant und könnte einem doch vielleicht auch ein Fingerzeig sein, wenn etwas, was die Kirche seit, weiß nicht wie viel, seit ihren Anfängen eigentlich empfiehlt und praktiziert und wo die Leute in der Zwischenzeit vielleicht gedacht haben, dass es längst verstaubt, dass sich am Ende eben doch herausstellt, das ist das, was den Menschen gut tut.
Also auf jeden Fall. Ich vergleiche es immer so ungefähr mit den biologischen Weisen des Gartenbaus oder der Landwirtschaft. Man kommt jetzt drauf, dass die Natur ohnehin das Richtige gibt und die richtigen Prozesse einfach voraussetzt und denen muss ich nur folgen. Und ich brauche, das ist einer meiner Leitsprüche, ich brauche ja das Leben nicht neu zu erfinden, so wie wir es vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer geglaubt haben, sondern ich darf mich beschenken lassen. Und ich denke, das ist auch eben im liturgischen Bereich, so im kirchlichen Bereich, ja, ich brauche da nichts neu erfinden. Viele sind ja so verkrampft, weil sie sich eben auch von der Kirche abgewandt haben und selber meinen, alles neu erfinden zu müssen. Und bei der Hintertür kommt genau das herein, was die Kirche seit Jahrtausenden ohnehin aufrechterhält und lebt. Und da sagen wir als Klöster, ich schaue auf den Pater Kilian auch hin, wir sind ohnehin da. Wir haben bis jetzt durchgehalten und unsere Türen stehen offen. Lebt mit uns das Kirchenjahr mit und ihr werdet nicht nur gesund werden, sondern was ja viel, viel wichtiger ist, heil. Man kann auch heil sein, wenn man krank ist.
Vielen Dank, Herr Benedikt. Das leitet schon über zu den geistlichen Aspekten des Fastens und wo das eigentlich herkommt, wie ist das entstanden? Pater Kilian, worin liegen denn die Ursprünge dieses Brauches, den die Kirche seit 2 Jahrtausenden pflegt?
Ja, zunächst mal geht das natürlich zurück, auch in die jüdische Tradition. Also immerhin schon sich vorbereiten, sich enthalten, um frei zu sein, um letztlich auch einen Raum zu schaffen für diesen einzigartigen Gott, der ja in uns Raum greifen will und der wirklich hinein möchte in Fülle, in dieses Leben und in diese Freude, die wir auch schon in diesem Leben durch seine Gegenwart haben. Die christlichen Mönche haben das dann natürlich noch einmal anders formuliert, besonders als Zisterzienser, die dann nach der Benediktsregel leben, stehen wir da auf einer Tradition, die ja 1500 Jahre schon sozusagen auf dem Buckel hat und immer noch funktioniert. Und zwar deswegen, weil dort der Schwerpunkt ganz stark auf das Maß gelegt ist. Im 48. Kapitel schreibt Benedikt und an vielen anderen Stellen betont er das auch, dass der Schwachen und der Kleinmütigen wegen im Kloster alles mit Maß geschehen soll. Das heißt, es geht also, da schließe ich mich dem Herrn Benedikt ganz an, nicht darum, statt des Fressens als Götzen, sozusagen jetzt das Fasten als Götzen aufzurichten, sondern es geht darum, wirklich in der Freude und in dem Bezug auch für diese Freiheit, für Christus zu leben, ja, ein rechtes Maß zu finden und gemeinsam auch dann im Kloster, in dieser Gemeinschaft, als Abbild der ganzen Kirche, als kleines Abbild des großen mystischen Leibes Christi, ja, zu zeigen, dass sich dieser Leib als Ganzer mit Rücksichtnahme auf die schwächsten Glieder auch ein wenig enthalten kann, ein wenig in das Maß zurückfindet, um diese Freude eben neu zu erfahren und neu zu erleben.
Also eine tiefe menschliche Weisheit steckt auch in diesem Brauch, die sich auch entwickelt hat über die Jahrhunderte. Ich muss vielleicht zwischendurch nochmal sagen, für die Zuschauer auf EWTN und für die Hörer, die sich jetzt zugeschaltet haben, also wenn Sie im Hintergrund immer wieder mal eine Glocke schlagen hören oder ein Orgelspiel, dann liegt es daran, dass wir hier live senden von der Kirchenmesse Gloria aus der Schwabenhalle in Augsburg. Und da werden eben auch diese Gerätschaften ausprobiert. Denn es sind viele Pfarrer hier auch und Mesner, die sich überlegen, eine Orgel zu kaufen. Aber wir sprechen nun über das Fasten. Und ein berühmter Maler hat einmal gesagt, Fasten heißt weglassen. Und Malen heißt weglassen. Und auch Bildhauer sagen immer wieder, Bildhauern, das Geheimnis liegt eigentlich im Wegschlagen. Die bekannte Philosophin Hanna Barbara Gerl-Falkowitz, die hatte davon gesprochen, das sei sozusagen die biblische Eleganz, dass man aus dem Leben ein Kunstwerk macht, indem man etwas weglässt. Nun haben wir über das Essen gesprochen, über die Nahrung, aber ist das das Einzige? Was könnte man denn sonst noch in dieser Fastenzeit weglassen?
Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch entsprechend der Benediktsregel durchaus dem Körper ein wenig an Schlaf entziehen, also dass man sozusagen nicht in eine Trägheit hineingeht. Man muss sowieso dann aber auch immer aufpassen, dass auch das mit rechtem Maß passiert, dass man nicht auch hineinfällt in so eine Art Tugendstolz. Das ist immer eine große Gefahr, auch in der Gemeinschaft, dass man sich dann eben einbildet, weil ich so viel faste, weil ich so asketisch lebe, so wenig schlafe oder vielleicht auf dem Boden schlafe oder etwas an Speise, an auch Getränk weglasse. Ja, da bin ich besonders gut geraten und da stehe ich besonders hoch in der Gunst des Herrn. Das ist eine gefährliche Sache. Deswegen also auch da wirklich die Sorge darum, ja, dass man das im rechten Maß tut, mit Rücksicht auf diese ganze Gemeinschaft, in der man da lebt. Aber es gibt wirklich viele andere Möglichkeiten auch. Zum Beispiel, ja, wenn man sieht, dass wir auch alle keine Nostalgiker sind, nicht? Wir laufen ja nicht in unseren Ordensgewändern rum, weil wir so tun, als wären wir noch irgendwo im 12. Jahrhundert feststeckend, sondern so wie wir das im Stift Heiligenkreuz, im Stift Geras und in vielen anderen Klöstern erleben, sind wir durchaus Menschen des 21. Jahrhunderts. Das heißt, in der Fastenzeit, wo wir sozusagen nachspielen, dass der Bräutigam uns ein Stück weit entzogen wird, im Hinblick auf das Leiden und das Sterben, das Auferstehen unseres Herrn, kann man durchaus auch sagen, ich verzichte zum Beispiel mal ein wenig auf den Gebrauch des Computers, auf den Gebrauch meines Telefons. Ich verzichte auch mal auf gute Gespräche. Ja? Der Benedikt schreibt in der Regel, man soll also bisweilen im Kloster durchaus auch auf gute Gespräche verzichten, weil man ja, und ich will mich auch daran halten, beim vielen Reden der Sünde nicht entgeht.
Nun weiß ich ja, dass Sie selber sehr internetaffin sind und also auch fleißig E-Mailen und so weiter. Üben Sie auch in diesem Punkt Verzicht und wie schwer fällt Ihnen das?
Ich versuche es immer wieder. Man merkt eben in diesen Versuchen der Askese, dass es weniger eine eigene Anstrengung ist, als immer mehr auch eine Frucht aus der Beziehung zum Herrn. Ja, also das ist so ein, wie so ein Kreislauf, der sich ein bisschen gegenseitig stärkt. Das heißt, je enger ich zum Herrn wachse, desto leichter fällt es mir natürlich auch, um in der Liebe zu wachsen, auf etwas zu verzichten. Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich auch ein wenig außerhalb des Klosters Heiligenkreuz lebe und an einem konkreten wissenschaftlichen Projekt sitze, ist es nicht immer ganz möglich, aber ich glaube und hoffe, dass ich da nicht nur die Dispens des Abtes, sondern auch den Segen des Herrn dafür habe, weiter zu forschen, weiter auch ja zu arbeiten an dem, was mir aufgetragen ist.
Ist es vielleicht eine Idee, Pater Kilian? Sie haben ja auch viele Besucher im Kloster Heiligenkreuz, die da mal einige Zeit lang leben. Wenn man in der Fastenzeit sich einfach mal ein paar Tage auch in ein Kloster zurückzieht, da fällt doch vielleicht mancher Verzicht auch leichter.
Das ist mit Sicherheit so. Das kann ich jedem nur empfehlen. Kommen Sie nach Heiligenkreuz, kommen Sie in Klöster, die auch in Ihrer unmittelbaren Umgebung sind, oder ins schöne Stift Geras. Das macht sozusagen auch Schule. Wenn ich sehe, dass dort andere sind, die das in irgendeiner Weise praktizieren, vielleicht gar nicht so radikal, wie ich mir das in meinem eigenen Eifer da vorstellen würde, aber mit einer gewissen Stetigkeit, wenn ich merke, dort ist eine Gemeinschaft des Gebetes, eine Gemeinschaft, die auch sehr stark eucharistisch geprägt ist, eine Gemeinschaft, die zusammen lebt, zusammen leidet, auch zusammen fastet, dann ist es einfacher, sich sozusagen auch als Gast einmal auf Zeit mit dran zu hängen und einfach mitzugehen und zu sehen, dass dieses Maß und dieser Gleichklang, diese Harmonie letztlich, die auch den Tagesablauf im Kloster prägt, eine ist, die ich vielleicht übertragen kann in gewisser Weise auch in mein eigenes Alltagsleben.
Vielen Dank, Pater Kilian. Also wir haben gehört, Frau Professor Lukas, das Fasten soll befreien. Man kann sich befreien in dieser Zeit von allem Möglichen, aber es hat ja einen tieferen Sinn. Man soll ja in eine größere Freiheit insgesamt dadurch geführt werden, weil man nämlich gebunden ist im Alltag von Gewohnheiten vielleicht, von vielem, was einen daran hindert, wirklich fröhlich und frei nach vorne zu gehen und das Leben zu gestalten. Aber Frau Professor Lukas, woran erkennt man denn, dass man in einer Bindung gefangen ist, sich verstrickt hat, wo man was tun muss, wo vielleicht Fasten eine gute Idee ist?
Ja, also das stimmt schon, dass sehr viele Menschen doch ein bisschen abhängig sind von irgendeinem zu viel, das in ihren Gewohnheiten immer wieder eine Rolle spielt. Und erkennen, denke ich, tun sie es schon wohl. Also wenn jemand einigermaßen intelligent ist, spürt er schon, dass er von irgendetwas ein bisschen abhängig ist oder dass etwas aus dem Maß gekommen ist. Hier ist immer wieder vom Maß gesprochen worden. Aber die Kunst ist es, sich einzugestehen. Also viele Menschen wollen es einfach dann nicht wahrhaben, weil der Mensch als Verfreiheit hingeboren ist und so gerne frei sein möchte, geniert er sich sozusagen vor sich selbst, sich einzugestehen, dass da eine Abhängigkeit da ist. Und insofern denke ich, könnte die Fastenzeit tatsächlich das ins Bewusstsein heben. Wenn das schon so unterschwellig da ist, man spürt, man ist irgendwo zu stark gebunden an etwas, aber man beschwichtigt sich und sagt, na ja, ich habe halt so viel zu tun, dann brauche ich ein bisschen Entspannung und so. Man findet dann 1000 Ausreden für sich selbst. Aber wenn dann die Fastenzeit kommt und jemand das ernst nimmt und ans Fasten denkt, dann kommt ihm vielleicht zu Bewusstsein, ja, hier muss ich schon was verändern. Es ist zu viel Abhängigkeit da. Und so kann ein Entschluss reifen im Menschen, doch etwas im Leben zu ändern.
Vielleicht muss man ja die Probe aufs Exempel machen und einfach mal irgendwas weglassen, also einfach mal vielleicht nicht Fernsehen oder das Smartphone auslassen oder so. Und dann merkt man, glaube ich, ja recht schnell, wo vielleicht ein Problem liegt.
Ja, ja, so als Bremsprobe, nicht? Schauen, ob man noch bremsen kann, nicht? Ja, es ist hier sehr viel von diesem Maß auch gesprochen worden. Ich würde sagen, das Fasten ist nicht nur ein Verzicht auf etwas oder etwas weglassen. Denn jedes zu viel hat ein zu wenig gegenüber. Wenn wir zu viel essen, dann ernähren wir uns zu wenig gesund. Ne? Wenn wir zu viel sitzen, dann haben wir zu wenig Bewegung. Nicht? Oder wenn wir zu viel reden, dann hören wir zu wenig zu, was andere sagen und haben zu wenig Empathie und so. Also Ihr Gleichnis von dem Bildhauer finde ich sehr schön. Der Bildhauer zerschlägt ja nicht den gesamten Stein, sondern er schlägt das weg, was zu viel an Stein da ist, damit man die Figur erkennen kann. Die Figur ist ja zunächst verborgen im Stein. Die ist ja nur dem Blick des Künstlers sichtbar. Aber von außen ist sie unsichtbar. Und in dem Maß, als dieses zu viel weggeschlagen wird, wird die Figur, die zu wenig sichtbar ist, deutlicher sichtbar und immer sichtbarer, bis sie sich den Augen des anderen präsentiert. Und das heißt also, in dem Moment, wo wir etwas zurücknehmen, sagen wir, das Wort Fasten ist jetzt merkwürdig beim zu viel Sitzen, aber wenn wir zu einem zu viel Sitzen fasten würden, nicht, dann bewegen wir uns eben mehr, dann gewinnen wir mehr an Beweglichkeit, nicht? Und wenn wir zum Beispiel, wenn wir die Gewohnheit haben, auf der Autobahn immer links zu fahren und zu drängeln und andere zu hetzen, dann ist da ein zu viel da an diesem Drängeln und ein zu wenig da an fairem und anständigem Fahrstil. Und wenn wir dieses Drängeln zurücknehmen, dann sind wir eben mehr ein fairer, anständiger Autofahrer. Also alles zurücknehmen lässt wieder einen Gewinn entstehen und so ist das Fasten eigentlich nicht bloß ein Opfer, es ist eine wirkliche Ausbalancierung in Richtung einer gesunden und ethisch vertretbaren Lebensweise.
Vielleicht sind ja manche unserer Zuschauer und Zuhörer in einer Situation, dass sie sagen, ich spüre, es muss sich was ändern. Also in meinem Leben muss etwas neu werden. Ja. Aber ich weiß noch nicht, was. Könnte das da eine gute Idee sein, vielleicht dann einfach mal was wegzulassen? Also ich denke zum Beispiel an jemanden, der alle Bücherregale voll hat, ja, so dass kein einziges Buch mehr dazwischen passt. Mhm. Oder den ganzen Tag voll mit Terminen, wo kein Freiraum mehr ist. Wäre das eine Empfehlung, dass auch wenn man noch nicht weiß, was man stattdessen tun soll, einfach mal etwas freiräumt und dann schaut, was passiert?
Das ist sehr schwer für Menschen, wenn sie sagen, ich lasse etwas weg und weiß nicht, was ich stattdessen tue. Meistens funktioniert das eher wenig. Also einfach reduzieren und sonst nichts. Es ist fast empfehlenswerter, eine Gewohnheit, die eher schlecht ist und die sich eingenistet hat im Leben, durch eine andere Gewohnheit zu ersetzen. Also einen Ersatz im Auge zu haben. Also dass zum Beispiel jemand sagt, ich beschließe, sagen wir, jeden Mittwochabend aufs Fernsehen zu verzichten und stattdessen diesen Mittwochabend meiner Familie zu schenken. Für Gespräche mit meinem Partner oder Partnerin oder mit meinen Kindern zu spielen. Aber Mittwoch, egal was im Fernsehen ist, auch wenn Fußball ist oder ein Krimi ist, der Mittwochabend soll jetzt meiner Familie gehören. Nicht? Das ist so ein, ich mache etwas anderes stattdessen und das kann zu einer neuen Gewohnheit werden, die uns wieder hilft, es beizubehalten. Nicht? Auch so ist es beim Essen. Also wenn man nur sagt, ich will weniger essen, meistens schafft man es eigentlich nicht wirklich lang genug. Aber wenn man sagt, also sagen wir mal, jeden zweiten Tag Abendessen nur Tee und ein bisschen Obst und dann setze ich mich aufs Radl und fahre ein paar Runden. Oder wenn es ganz schlecht draußen das Wetter ist, dann gehe ich ins Schwimmbad und schwimme ein paar Runden. Jeden zweiten Tag, Abend nur Tee, Obst und raus und Bewegung machen. Das am Anfang fällt es auch schwer, aber man gewöhnt sich wieder dran und es bildet sich eine neue Gewohnheit wieder heraus und die hält man eher durch.
Nun wissen wir ja alle, Frau Professor Lukas, wie schwer es ist, eine alte Gewohnheit abzulegen. Ja. Und bestimmt viele, die uns jetzt zuhören, wissen an, die sie denken an irgendetwas und denken, mei, was bin ich also schwach, dass ich das nie schaffe. Hat es denn Gründe, die sich psychologisch nachvollziehen lassen, dass das einfach wirklich schwer ist?
Naja, der Mensch ist, wie man so sagt, ein Gewohnheitstier. An und für sich sollen ja Gewohnheiten uns helfen. Es ist, eine Gewohnheit ist nicht für sich genommen was Schlechtes. Eine Gewohnheit hilft uns so im Alltag, nicht ständig neu nachdenken zu müssen, was man jetzt macht, sondern man ist gewöhnt, um eine gewisse Zeit aufzustehen, sich zu waschen, zu frühstücken, zur Arbeit zu gehen. Das erfordert nicht ständig neue Entscheidungsprozesse, nicht? Nur muss man manchmal so die Gewohnheiten ein bisschen überprüfen, ob sie dennoch für heute gültig sind oder ob sie vielleicht, ob man irgendwo hineingeschlittert ist in einen Prozess, sich reinziehen hat lassen, der nicht mehr passt oder eben ausufert oder eben das Wohlergehen schon sehr beeinträchtigt, nicht nur das eigene, sondern auch das der Mitmenschen, nicht? Und in so einem Fall, wenn es jemand sehr, sehr schwer fällt, ist fast nur so eine Art Radikalkur notwendig, also gerade bei Süchten ist es wirklich notwendig, absolut in die Abstinenz zu gehen oder die Lebensgewohnheiten vollkommen umzuändern. Manchmal kann da auch eine Kur zwischendurch helfen. Ich habe sowas Nettes jetzt gelesen, dass in Amerika Kliniken boomen, die ein ganz einfaches Angebot haben. Das sind Kliniken für Manager, für Burnout-Patienten, für Leute, die vor lauter Stress und Hektik nicht mehr aus- und einwissen, nahe am Nervenzusammenbruch sind. Und das Programm ist so einfach, die Leute müssen am Eingang gleich ihr Handy weggeben, gleich abgeben, müssen dann lange Waldspaziergänge machen. Die Kliniken sind in der Nähe von Wäldern gebaut. Lange Waldspaziergänge, stundenlang. Dann kommen sie zurück, bekommen einfaches, schlichtes Essen, sozusagen ein bisschen Diät. Und dann dürfen sie sich in einen Ruheraum legen, ohne musikalische Berieselung, ohne Fernsehen. Und dann also irgendwann beenden sie diesen Tag. Und angeblich haben die hohe Erfolgsquoten, sind teure Kliniken. Also unter uns gesagt, würde man denken, das würde ich zu Hause auch zustande bringen, das Handy weglegen, einen Waldspaziergang machen, einfaches Essen, auf Fernsehen verzichten. Aber man kann es eben nicht. Man braucht manchmal so einen engen Rahmen, der das vorgibt und radikal sagt, jetzt leb einmal für ein, zwei Wochen ganz anders und versuche zur Besinnung zu kommen. Und in dieser Stille und Ruhe und Abgeschiedenheit und weg von zu Hause und weg vom täglichen Leben, ja, also es ist fast wie wenn man in die Wüste geht, in dem Fall im Wald, ist noch besser. Da kann es sein, dass ein Mensch sich doch besinnt und für ein anderes und neues Leben entscheidet.
Vielen Dank, Frau Dr. Lukas, bis hierher. Nun gibt es ja alle möglichen, sehr viele Vorschläge, auch konkrete Vorschläge und Hilfen, wie man seine Fastenzeit gestalten kann. Und eine, die es schon sehr lange gibt, ist die Aktion 7 Wochen ohne. Jedes Jahr findet sie statt. Was ist denn der Grundgedanke, Herr Brummer, Sie sind der Geschäftsführer dieser Aktion. Was ist der Grundgedanke dieser jährlichen Aktion 7 Wochen ohne?
Ja, jetzt bei so viel Österreich muss ich einmal sagen, da muss ich alemannisch reden. Ich komme von der Schweizer Grenze, ich komme von der Schweizer Grenze, ich komme eigentlich aus Konstanz. Und das heißt, ich habe einen sehr starken Bezug nach Zürich, zu Ulrich Zwingli. Und die Reformation in Zürich begann 1522 mit einem riesigen Wurstessen bei Zwinglis Drucker Froschauer, was in der Fastenzeit, was also furchtbaren Ärger beim Klerus auslöste, und der Leutpriester Zwingli hielt dann eine große Predigt von der freien Wahl der Speisen, indem er ganz klar sagt, es steht nirgendwo, dass Jesus von den Leuten verlangt hat, dass sie auf Nahrung verzichten 40 Tage, auf Wurst, auf Alkohol, sondern es geht darum, sich über sich selbst klar zu werden. Und wenn, dabei kann es helfen, auf etwas zu verzichten, aber das entscheidet jeder Einzelne für sich. Das ist sozusagen die Freiheit des Christenmenschen, nicht diesmal von Luther, sondern von Zwingli. Vor etwas über 30 Jahren hat der Hamburger Pastor Hinrich Westphal gedacht, ja, irgendwie müssen wir aber die Leute mal anregen. Zwingli sagt, Fasten ist nicht Verzichten, sondern das Wort Fasten, wie es uns auch im Englischen begegnet, in Fasten your seatbelts, heißt sich entschließen, schließen, beschließen, festhalten. Und Jesus, sagt Zwingli, ist 40 Tage in die Wüste gegangen und er hat dort seine Ruhe gewollt, um sich klar darüber zu werden, deswegen, weil sie gerade Wüste sagen, um sich klar zu werden, ob er dem Weg, den ihm sein himmlischer Vater gewiesen hat, überhaupt zu folgen in der Lage ist. Und Zwingli sagt, dass er da wenig gegessen hat, lag nicht daran, dass er sich das vorgenommen hat, sondern dass es da einfach wenig gab. Und deswegen ist das Wichtige, was in diesem Fastendenken steht, der Perspektivwechsel. Und das ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen mit Handy, mit allem Möglichen, ein Perspektivwechsel, mal etwas anders zu machen als in den 325 restlichen Tagen des Jahres und zu sagen, ich schaue mal aus einer anderen Perspektive auf mich und auf mein Leben und ich beschließe, im Sinne dieses Fastenbegriffs etwas zu ändern. Und dafür macht die Aktion 7 Wochen ohne Vorschläge thematisch, die aber ausdrücklich interaktiv sind. Die heißt, ich soll mit den anderen zusammensitzen, so wie Jesus, der in Matthäus 11,19 gesagt hat, ihr nennt den Menschensohn einen Fresser und Weinsäufer, weil er mit den Sündern zu Tisch sitzt. Also wir sollen uns mit den anderen gemeinsam unterhalten, was läuft schief, was können wir anders machen. Das ist einfacher, als das Ganze alleine zu tun.
Ja, also ein Alemann haben wir hier von der Schweizer Grenze und zwei Österreicher und einen, wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her, Pater Kilian?
Ich komme aus der Nähe von Frankfurt in Deutschland,
also,
Frankfurt am Main.
Man sieht, die Gloria-Kirchenmesse ist wirklich eine Messe für den ganzen deutschen Sprachraum.
Maximal.
Herr Brummer, Sie haben uns jetzt gesagt, was grundsätzlich die Aktion 7 Wochen ohne ist. Nun haben Sie in jedem Jahr ja ein neues Motto, also eine besondere Anregung, über die man nachdenken soll. Und in diesem Jahr haben Sie das überschrieben mit offenes Herz.
Großes Herz.
Großes Herz. Aber offen darf es auch sein.
Natürlich.
Großes Herz. Was meinen Sie damit?
Wir haben jedes Jahr genau das, was die Dame und die beiden Herren schon gesagt haben, jedes Jahr die Aufgabe, etwas, was in unserem modernistischen Selbstoptimierungswahn gängig wird, das mal zu durchschauen. Wir hatten mal Riskier was, Mensch, 7 Wochen ohne Vorsicht. Da hat uns ein guter, inzwischen emeritierter Theologe einen wütenden Brief geschrieben. Wir würden in dem Sinne, was Sie gerade gesagt haben, das Amok fahren wollen. Dann habe ich gesagt, das steht drin in dem Motto, nicht riskier was Autofahrer, sondern riskier was Mensch. Mich hat ein schöner Brief erreicht zu dem damaligen Motto und der war von einem Journalisten in einer großen öffentlich-rechtlichen Anstalt, der sagt, er fahre jeden Tag mit seinem Chef Fahrstuhl. Und als er unser Motto gelesen hat, hat er beschlossen, endlich das zu tun, was er schon lange tun wollte, ihm zu sagen, Sie sind ein großartiger Chef, aber wie sie mit den Frauen umgehen, dass sie denen an den Hintern fassen, das finde ich nicht so toll. Und riskier was, Mensch, ich hab's gemacht. Der war natürlich stinksauer, sagt aber nach 2 Tagen kam er an meinen Schreibtisch, sagt, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie haben nicht Unrecht, ich werde da ein bisschen was ändern. Und das ist für uns dann so eine Rückmeldung, wo wir sagen, wenn wir jemanden ermutigen, so im Alltag damit umzugehen, genau wie mit dem großen Herzen, guck, dass du mit deinen Nachbarn ins Gespräch kommst, geh du den ersten Schritt und sag nicht, die grüßen alle nicht und lass die Tür zu, sondern geh du. Und jetzt ist, das haben wir uns letztes Jahr im März, also in der letzten Fastenzeit, unser Kuratorium, Vorsitzende ist die Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler, wir machen das immer mit so einem Jahr Vorlauf, das nächste Motto. Wir wussten nicht, was im Herbst mit der Flüchtlingsfrage geschieht. Es ist natürlich jetzt für mich bei den etwa 1000 Medienkontakten, die ich in den letzten Wochen hatte, der maßgebliche Punkt geworden, nach dem Motto, seid großherzig. Wir sagen aber auch, seid großherzig denen gegenüber, die Angst haben und sich Sorgen machen und sagen, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn da jetzt lauter fremde Menschen ins Land kommen. Auch mit denen großherzig umzugehen, ist eben genau das, was Sie gerade auch nochmal gesagt haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht bei dem Versuch, zum Heil zu gelangen, scheinheilig werden. Eine Gutmenschenüberheblichkeit entwickeln, denen gegenüber, die sagen, ich habe da Angst. Ich meine, die beiden schönsten Sätze aus dem Leben eines frommen Schwaben, das darf ich in der Schwabenhalle ja sagen, sind ja, mein Demut ist mein ganzer Stolz und in meiner Bescheidenheit lasse ich mich von niemand übertreffen. Ja, also diesen Hochmut gegenüber denjenigen, die jetzt Schwierigkeiten haben mit Flüchtlingen, wir müssen auch mit denen reden. Wir müssen auch zu denen sagen, komm an den Tisch und sag, wie es dir geht und was du für ein Problem hast. Und die Rückmeldungen sind, wir hatten jetzt den ZDF-Gottesdienst am ersten Sonntag nach Aschermittwoch, die Rückmeldungen sind durch die Bank wieder so, dass sie sagen, ja, ihr regt uns an. An der Stelle habe ich jetzt mich mit jemand hingesetzt und tatsächlich am Tisch gesessen und gestritten. Wie Luther ja schon schön sagt, die Geister lasset aufeinanderprallen, die Fäuste haltet still. Auch das gehört zum offenen und großherzigen Miteinander ohne enge Umgehen, zu sagen, wir sind als Gottesvolk unterwegs, wir haben das Ziel des Lichts unseres Herrn, aber wir haben keine Landkarte, wir müssen uns ständig verständigen. Das nennt sich auch Reformation, das geht ja schon im Galaterbrief los, wo Paulus mit Jakobus streitet, was man tun muss, um Christ werden zu können. Diese Auseinandersetzung, aber ohne Gewalt, wie zwischen 1618 und 1648, haben wir den Syrern vorgemacht, wie scheußlich sowas sein kann, ohne Gewalt darum ringen. Was ist der beste Weg? Das setzt Großherzigkeit voraus und das unterstreicht immer wieder neu die Notwendigkeit solcher Anregungen.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Wort, das man öfters hören müsste in der öffentlichen Debatte. Herr Brummer, wenn nun jemand sagt, ich mache da mit bei dieser Aktion Großes Herz, gibt es dann Hilfen? Kann man da regelmäßig von Ihnen Briefe bekommen?
Ja.
Oder wie läuft das konkret?
Also wir haben jedes Jahr einen Fastenkalender, der nach Dreikönig in den Handel kommt, mit biblischen Texten, aber auch mit Texten großer Schriftstellerinnen, Theologen, Menschen aus dem Leben, Mascha Kaleko oder Dorothee Sölle. Wir haben jetzt natürlich einen wunderbaren Bibeltext, der Jakob, der den Esau ja ums Erstgeburtsrecht betrogen hat, kommt zurück und sieht auf der anderen Talseite den Esau mit ein paar hundert Hirten stehen und denkt, oh Gott, jetzt wird er mich niedermachen. Und er schleicht sich mehr oder weniger auf den Esau zu und sagt, du, ich weiß. Und der Esau sagt, schön, dass du wieder da bist, Bruder. Komm, behalt das Zeug, das ist alles gut, wie es ist. Dieser Esau ist in der Situation der absolut Großherzige. Solche Texte findet man in dem Kalender. Wir haben noch ein Zutatenheft, das gerne in gemeindlichen oder auch privaten Fastengemeinschaften, die da einmal in die Woche reingucken, zusätzliche Anregungen gibt, auch für Fastengottesdienste. Also Zutatenheft ist eher für die Gemeinschaft. Was kann ich noch machen? Das sind auch Texte von Ralf Meister zum Beispiel, fällt mir ein, der hannoversche Landesbischof, Theologe. Eben Susanne Breitgessler macht viel. Wir machen auch Videos auf evangelisch.de und auf 7 Wochen ohne. Wir sind bei Fatzebock natürlich, Facebook. Und klar, wir müssen multimedial und crossmedial Angebote heute machen. Das ist so. Das ist, wie der Grieche sagt, jetzt bei uns Uso. Das müssen wir jetzt halt so machen. Und ja.
Also viele Anregungen, die man da bekommen kann. Und das tut ja auch gut, wenn man nicht allein immer nur nachdenken muss, sondern wenn man solche Anregungen auch von außen bekommt, weil manchmal dreht man sich ja im eigenen Kreis. Frau Professor Lukas, ich möchte zum Schluss noch einmal ein bisschen grundsätzlicher werden, weil ich ja weiß, dass Sie das Verzichten und das Verzichten können, nicht nur in der Fastenzeit propagieren, sondern eigentlich generell auch als Lebenshaltung. Also Sie sind nicht nur, die Bescheidenheit ist nicht nur Ihr größter Stolz, wie es Herr Brummer gerade zitiert hat, sondern Sie sind es auch. Und ich kann das vielleicht persönlich sagen, wenn ich Sie zu einem Vortrag einlade und ich habe Ihnen ein Hotel gebucht, das Ihnen zu gut ist, dann melden Sie sich und sagen, nein, das ist für mich zu teuer und ich gehe lieber in ein bescheideneres. Das tut es auch und man muss nicht immer alles haben wollen. Leben wir heute in einer Zeit, die ganz generell vom zu viel vom Haben wollen bestimmt ist?
Ja, ich denke, da ist wirklich zu viel in Richtung materieller Werte, ein zu starker Hang an materiellen Werten und jeder möchte möglichst viel Materielles an sich raffen und behalten und die Wohnungen sind vollgestopft mit materiellen Dingen und so weiter und eher ein Mangel an Bewusstsein von immateriellen Werten oder an Werten, die jetzt nicht materiell übersetzbar sind, an guten Gesprächen, an schönen Erlebnissen, an Lauschen schöner Musik oder so etwas, also etwas, was nicht eben einfach nur so käuflich ist, sondern was irgendwie der Seele eben gut tut. Da ist sicher ein Mangel. Aber vor allem das bescheidene Leben hat einen großen Vorteil, denn im bescheidenen Leben taucht die Freude wieder auf. Man freut sich auch an Kleinigkeiten, an kleinen Dingen im bescheidenen Leben. Und wenn man aber sehr, sehr viel hat, erlischt die Freude geradezu. Wenn jemand 60 Paar Schuhe hat im Schrank und er kauft sich ein 61. Paar Schuhe, das freut ihn einfach nicht, weil er schon so viel hat. Aber wenn jemand nur 3 Paar Schuhe hat und noch ein 4. Paar sich dann irgendwann leisten kann, dieses 4. Paar bedeutet ihm etwas. Und so ist es mit allem. Die Freude stammt ursprünglich eigentlich aus einer Entbehrung. Nach einem langen, kalten Winter freuen wir uns an einem strahlenden Sonnentag. Aber wenn wir irgendwo in einer Gegend einmal reisen würden, quer durch die Wüste, wo wir täglich in der Sonne braten, dann hat der Sonnentag eben nicht diese Bedeutung für uns. Und schließlich ist ja auch in der Osterzeit, schließt ja an diese Fastenzeit so dieses Ostermahl an oder dieser Osterschinken oder was. Und das soll ja auch hier die Freude heben. Wenn man jeden Tag Schinken am Tisch hätte, dann genießt man ihn eben nicht. Also ein bescheidenes Leben schenkt uns zurück die Würdigung des kleinen Glücks. Und das große Glück, das gibt's auch, diese Highlights im Leben, aber die sind eben selten. Das sind eben ganz besondere Sternstunden im Leben. Aber so im normalen Alltag, diese kleinen Freuden, dass man einmal wirklich mit jemandem ein gutes Gespräch hat oder dass man sowas erlebt hat, wie Sie sagten, eine Großherzigkeit von jemand. Ich finde das wunderbar. Jemand hat dem anderen die Hand zum Frieden gereicht, nach langer Zeit vielleicht oder so. Das sind ganz große Freuden, dass das gelingt und das merkt man erst in einem Leben, das nicht überfüllt und zugestopft ist mit materiellen Werten.
Kommt die Freude aus der Dankbarkeit, dass man eben im normalen Leben vieles für selbstverständlich hält und deswegen die Dankbarkeit verliert, aber sie wieder gewinnt, wenn man in dieser Entbehrungssituation ist?
Auch das. Wir verschätzen uns. Wir glauben sehr schnell, dass alles so sein müsste und dass wir auch alles haben müsste und Karriere machen müssen und alles gelingen müsste, aber es ist eben nicht so. Und wenn man sich da etwas zurücknimmt, kommt die Wertschätzung wieder, damit auch die Dankbarkeit. Und dann gibt's ja noch einen anderen Aspekt beim Fasten oder beim sich bescheiden, etwas reduzieren. Es bleibt einem dann vielleicht die eine oder andere Ressource, die man wieder austeilen könnte. Sie haben vorhin gesagt, ein dickes Bücherboard zum Beispiel. Ich könnte aber auch ein paar Bücher verschenken vielleicht. Oder wenn wir weniger essen, dann bleibt uns ein bisschen mehr Geld im Geldbörsel und wir können auch etwas spenden an die, die vielleicht zwangsweise ein bisschen fasten müssen, weil sie einfach nicht genug Geld haben. Auch das gibt es bei uns. Und diese Möglichkeit, sich etwas zurückzunehmen, nicht alles für sich haben zu müssen, sondern auch etwas von dem, was wir vielleicht im Überfluss haben, an andere weiterreichen zu können, das ist ein sehr aktuelles Gebot der Stunde, denke ich. Denn die Schere zwischen Arm und Reich, die klafft unendlich auseinander. Und irgendwie muss sich auch das einmal ein bisschen ausbalancieren. Und das heißt eben, dass diejenigen, die im Wohlstand leben, doch auch etwas abgeben sollten. Auch eine Art von Fasten, aber im Zug mit in Verbindung mit dem, was wir in der Kirche eben Nächstenliebe nennen oder Barmherzigkeit oder großes Herz.
Vielen Dank, Frau Professor Lukas. Herr Benedikt, Sie verbinden ja nun beides in Ihrer Arbeit, das Geistliche und das Leibliche. Und Sie tun das auch ganz bewusst und beschränken das Wissen um die Heilkräuter nicht nur auf eben den leiblichen, den Gesundheitsaspekt, sondern versuchen den Menschen da immer auch noch etwas mitzugeben. Wenn Sie auf die letzten Jahre, vielleicht auf die letzten zwei Jahrzehnte zurückblicken, stellen Sie da ein gewachsenes Interesse fest, nicht nur am Fasten aus Gesundheitsgründen oder um abzunehmen, sondern auch an den geistlichen Aspekten?
Die Offenheit wird meiner Meinung nach größer, auf jeden Fall. Es ist wirklich auch erstaunenswert, wenn man jetzt ich in meiner Tätigkeit als Kräuterpfarrer noch auf die Leute treffen darf oder ihnen begegnen darf, dass das Wichtige immer zum Tragen kommt. Die Heilkräuter sind ja vor allem Begleiter und sie sind Wegweiser. Sie symbolisieren etwas. Sie tragen ein Wesen in sich, das Wesen vieler Menschen, die diesen Kräutern begegnen, anstößt. Es ist wirklich für mich wahnsinnig erstaunlich, wie die Tatsache, die Signaturenlehre, die Paracelsus auch propagiert hat, aufzeigt, dass Pflanzen kommunizieren. Pflanzen sind darauf vom Schöpfer angelegt, mit dem Menschen zu kommunizieren. Es ist ja da ganz einfach, können wir das entdecken, indem wir die Zeichen erkennen, dass die Pflanzen darstellen, die Entsprechungen, die in der Natur da sind. Ja? Von daher darf ich immer wieder erleben, wie ihnen Menschen etwas aufbricht. Ja, bei Fastenzeiten, bei Kräuterseminaren bricht das Leben auf, das über Jahrzehnte nicht artikuliert werden konnte. Und auf einmal bricht etwas auf.
Das Leben bricht auf, meine Damen und Herren. Das ist doch das beste Schlusswort für dieses erste Podium hier auf der Kirchenmesse Gloria. Möge es aufbrechen bei vielen, die jetzt auch, weil sie an dem Thema ja eben interessiert sind, uns zugehört haben und sich Tipps geholt haben. Ich glaube, wertvolle Impulse für die Fastenzeit. Ich danke den Protagonisten hier am Podium, Pater Kilian Müller vom Kloster Heiligenkreuz, Arndt Brummer von der Aktion 7 Wochen ohne. Wer sich da näher informieren will, der macht es am besten über das Internet, wo sie überall zu finden sind. Benedikt Felsinger, der berühmte Kräuterpfarrer aus Österreich, ist noch 3 Tage bis zum Samstag hier auf der Kirchenmesse Gloria in der Schwabenhalle in Augsburg mit seinem tollen Stand, über den wir schon gesprochen haben. Und dort sind auch Mitarbeiter, die guten Rat geben. Also wenn Sie ein Zipperlein haben und wissen wollen, welches Kraut dagegen gewachsen ist, kommen Sie auch hierher in die Schwabenhalle. 2 Tage sind wir noch da. Und das nächste Gespräch mit Herrn Benedikt hier am Podium. Das werden wir am Samstagmorgen haben um 10 Uhr. Radio Horeb ist dann wieder live dabei und EWTN sowieso. Ich danke ganz herzlich Frau Professor Lukas für Ihren ersten Auftritt hier auf der Gloria. Ein weiterer wird folgen, morgen um 10 Uhr, ebenfalls direkt übertragen in der Reihe Lebenshilfe auf Radio Horeb. Die Hörer von Radio Horeb möchte ich an dieser Stelle verabschieden. Morgen sind wir wieder dabei, aber vielleicht hat ja auch von Ihnen der eine oder andere Lust bekommen, auch hier nach Augsburg zu fahren und auch live zu erleben, was auf dieser tollen Kirchenmesse passiert. Die Bücher von Herrn Benedikt und von Elisabeth Lukas können Sie hier gleich die neuesten erwerben am Stand von Rax Domspatz, hier gleich beim Podium. Und Sie bekommen sie dann auch signiert, vielleicht ein besonderes Geschenk für das Osterfest. Hier am Podium geht es jetzt gleich weiter mit dem Gesprächskonzert Nebeneinander an. Siegfried und Oliver Fietz sehen wir wieder in Aktion. Und es kommen Fachleute der katholischen und evangelischen Kirche für die Flüchtlingshilfe und werden einen kleinen Einblick in die Aufgaben, Herausforderungen, Sorgen und Nöte auch der Pfarreien in dieser Frage geben. Also Punkt 11 Uhr geht es hier weiter mit Alexandra Maria Linder und Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen, erfolgreichen, erfüllten, anregenden Tag auf der Gloria in Augsburg.
Herzlichen Dank, Herr Michael Rack, für die Moderation der Gesprächsrunde auf der Gloria aus der Schwabenhalle in Augsburg zum Thema Fasten, Frühjahrsputz für Leib und Seele. Vielen Dank an alle Referenten. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, liebe Zuhörer, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Nummer 08328921120. Ich wiederhole die Nummer 08328921120 oder über Podcast herunterladen unter www.horeb.org. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Hörerservice zur Verfügung. Die Nummer ist 08328921110. Ich wiederhole 08328921110. Morgen sind wir wieder dabei, live auf der Kirchenmesse Gloria in Augsburg, um 10 Uhr hier bei Radio Horeb, zum Thema Wozu leben? Die Sinnfrage im Angesicht von Leiden und Sterben. Referentin ist Professor Dr. Elisabeth Lukas.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.